Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Jaro und ich bin 27 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Seit Jahren arbeite ich als Pflegefachkraft und in meinem Beruf begegne ich vielen Menschen, die viel aus ihrem Leben zu erzählen haben. Genau dieser Gedanke war die Geburtsstunde von Kaleidoskop. Das Kaleidoskop steht in meinen Augen für das Leben eines jeden einzelnen Menschen, der durch seine Art und Weise wirklich einzigartig ist. Genau wie die immer wieder neu entstehenden Muster und Motive im Kaleidoskop. In diesem Podcast geht es um Menschen aus unserem Alltag, denen wir vielleicht begegnen, uns aber nie trauen würden, zu fragen, was diese Menschen gerade beschäftigt und wie es ihnen wirklich geht. Mein Wunsch ist es, etwas über diese Menschen erfahren zu können. Hierbei geht es um Liebe, Freundschaft, Erlebnisse, Krankheit, Schmerz und vieles mehr. Ich bin überzeugt, dass jeder einzelne Mensch interessant und einzigartig ist. Und in diesem Podcast geht es darum, dass jeder seine Geschichte und seine Sichtweise wertfrei und offen erzählen kann. Also nimm dir etwas Zeit vom Alltag und fühle dich herzlich dazu eingeladen, aus dem Leben meiner Gesprächspartner zu erfahren. Ich verspreche dir eine interessante Zeit. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei der nächsten Folge Kaleidoskop. Vielen lieben Dank, dass du bei mir mitmachst. Ich habe hier eine liebevolle Kollegin in der Pflege vor mir vom Tisch sitzen. Das ist die liebe Sabine.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich bin die Sabine.
Servus. Schön, dass du dabei bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, was du so machst und aus welchem Bundesland du herkommst?
Mhm. Ja, ich bin aus Nordrhein-Westfalen, aus dem schönen Sauerland. Ich arbeite seit sehr langen Jahren in der Pflege. Es sind, lass mich lügen, 28 Jahre, die ich jetzt in der Pflege arbeite. Zu Beginn als ungelernte Kraft und dann habe ich später mein Examen gemacht. Ja, ich habe viele, ja, teilweise schlimme, aber auch gute Erfahrungen gemacht in der Pflege. Vor allem in der letzten Zeit, seitdem ich in der außerklinischen Beatmung SWG bin, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe da ein bisschen mehr Zeit für meine Patienten.
Hm.
Das ist richtig schön.
Also ist findest spannend. Du im Vergleich zu einer, du hast ja früher in einem Pflegeheim oder so gearbeitet, im Vergleich zu der Art der Arbeit gefällt dir deine jetzige Arbeit deutlich besser?
Ist deutlich besser, deutlich angenehmer. Ich habe das gerne gemacht in der Altenpflege. Ich konnte es halt gut mit den Leutchen eigentlich. Aber was eben schlimm war, ich hatte nie Zeit, nie wirklich Zeit. Ich bin überall nur durchgerannt. Und das hat sich ja bis heute nicht verändert, sondern eher verschlimmert. Und ich bin jetzt froh, dass ich da bin, wo ich bin. Ich kann mich dann um circa 2 bis 4 Patienten, je nachdem, wie wir so besetzt sind, kümmern und das eben in aller Ruhe und mit, ja, kann da mit Würde drangehen, gehe viel zufriedener nach Hause natürlich, wenn ich mich vernünftig kümmern konnte und ja, wie soll man sagen, liebevoll mit den Leuten umgehen kann, dann geht es mir auch besser auf jeden Fall.
Mhm. Ich finde alleine schon so, wenn ich höre, was du sagst, so als Pflegefachkraft, muss ich sagen, dass wir einfach mehr von solchen Leuten wie dich brauchen für unsere Gesellschaft, sage ich mal, weil oft gibt es ja schwarze Schafe und zu denen gehörst du auf jeden Fall nicht dazu. Vielen Dank, dass du so eine riesen Arbeit leistest und du hast ja einige Sachen schon erlebt in der Pflege, was du auch mir im Laufe unserer Weiterbildung zum Wachkommatherapeuten erzählt hattest über den Patienten, der dann wieder nach Hause gehen konnte. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich dich gerne fragen, ob du gerne ein Spiel mit mir spielen möchtest. Das sind vor dir jetzt Karten.
Mhm.
Du kannst 5 von denen ziehen, kannst sie komplett aber durch Zufall auswählen. Ne? Also keine Zahl, sondern das, was du gerne möchtest. Und wenn es Karten gibt, die du nicht beantworten möchtest, dann kannst du das auch überspringen.
Mhm. Ja,
wäre das für dich okay?
Sehr gerne.
Alles klar. Dann zieh mal die erste Karte.
Mhm. Wie würdest du Intelligenz definieren? Ja, auf jeden Fall eine interessante Frage.
Mhm. Mhm.
Es gibt ja Intelligenz, ja zum Beispiel einseitige Intelligenz oder eben, naja, man hat eine ja, soziale Kompetenz, das finde ich, ist auch eine Intelligenz, eine Form von
Ja.
Intelligenz. Ja, so was weiß ich, zum Beispiel irgendein Ingenieur, der hat ganz gut mit Zahlen und Formen und Figuren und keine Ahnung, kann Sachen super berechnen, oder ein Architekt, ja, das ist auf jeden Fall eine super Kompetenz, wenn man sowas kann. Bei mir, ich würde mich da einsortieren, dass ich eher eine Sozialkompetenz habe. Und ich glaube, die ist ziemlich gut.
Und
So.
intelligent?
Die Intelligenz, ja.
Es gibt ja Leute, die sagen eigentlich so, also zumindest viele Akademiker sagen ja, wir sind intelligent, weil wir viel gelernt haben, ne? Besteht für dich Intelligenz allein nur aus Wissen oder auch aus sozialer Kompetenz oder aus anderen Dingen, die noch da Einfluss nehmen?
Ja, die Intelligenz, ja, wahrscheinlich bringen wir Menschen ein bisschen Intelligenz mit und darauf können wir aufbauen in unserem ganzen Leben, Erfahrungen, die wir machen. Natürlich gehört das Lernen auch dazu, aber auch das sich einstellen können auf andere Menschen, flexibel sein, das gehört für mich alles zur Intelligenz dazu, definitiv.
Vielen lieben Dank. Magst du eine nächste Karte ziehen?
Aber klar doch. Glaubst du, dass hässliche Menschen ihr Aussehen dadurch kompensieren, dass sie eine nettere Persönlichkeit entwickeln als schöne Menschen? Das ist eine schwierige Frage, ganz ehrlich.
Ja,
Also ich
es
halte
geht ja
mich
nur
für
um deine
normal
persönliche
aussehend, ne?
Meinung und es ist ja wirklich Schönheit kann man selbst beschreiben, gell? Jeder hat so seine eigenen Regeln an Schönheit und seine Sichtweise.
Genau. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal. Schönheit ist ja Definitionssache auf jeden Fall. Ne? Ich finde zum Beispiel Menschen nicht schön, wenn sie alle gleich aussehen. Was weiß ich, mit Botox gespritzt und sehen alle aus wie aus dem Katalog. Das ist für mich keine Schönheit. Schönheit ist zum Beispiel, wenn jemand, keine Ahnung, eine markante Nase hat, ein markantes Kinn oder ja, wie auch immer. Das kann ganz vieles sein, was ich irgendwie schön finde. Es muss zusammenpassen irgendwie zu dem Menschen.
Zum Charakter und aber auch
Genau.
zum Äußerlichen,
Genau.
ne?
Und ja, und das halt diese Schönheit, die von innen kommt. Ne? Wenn ein Mensch irgendwie glücklich aussieht, es ihm gut geht. Ja, und wir haben dann immer, wenn wir jetzt besonders hübsche Menschen oder vermeintlich hübsche Menschen sehen, dann ist das für manche schon irgendwie negativ. Boah, der sieht so gut aus und ich, man vergleicht sich dann miteinander. Aber das ist eigentlich totaler Quatsch. Und dann hat man gleich irgendwie Vorbehalte, ja, so und so. Die haben es ja gut, die sind ja so hübsch und ja, denen geht es eh besser als mir. Und das ist so ein negativer Vorbehalt. Aber ich finde, schön sein hat ganz viele Facetten.
Das heißt, du kannst diese Karte nicht bestätigen und für dich ist eine Schönheit eine natürlich aus einer eigenen Sichtweise bestehende Sichtweise
Ganz genau.
und durch das eigentliche Ich-Sein und das Gutsein, das entsteht eine gewisse Schönheit, die einfach so
Ja.
ist, wie sie
Ja,
ist.
oder man kann es auch als gutes Karma bezeichnen. Ne? Manche Leute, da denkt man so, boah, die ist ja toll, die ist schön, aber wenn man genau hinsieht, dann sieht man zum Beispiel, keine Ahnung, Segelohren oder eine riesen Nase im Gesicht, habe ich ja auch. Und
Ja, nicht wirklich,
aber
aber ja.
das hat nicht so mit Schönheit, also mit Schönheit oder eben nicht schön sein zu tun. Ne? Das,
Ja.
ich finde, das Gesamtbild zählt.
Und
Ne?
das ist völlig egal, wie derjenige aussieht, sondern es geht im
Genau.
ersten Sinne auch um die inneren Werte, aber auch um persönliche äußere Meinung zum Aussehen.
Ja, genau. Ja, gehört
Gut.
alles zusammen.
Vielen Dank für deine Meinung.
Ja, gerne.
Ge wenn du magst, du kannst gerne die nächste Karte ziehen.
Ja. Wenn du wählen müsstest, welcher deiner beiden Eltern ist dir am sympathischsten? Das ist sehr witzig. Ja, wenn ich ehrlich bin, konnte ich sehr gut mit meinem Vater. Das war ein richtig toller Mensch. Der hatte so, ja, so seine Lebensweisheiten. Der hat viel erlebt und mir eigentlich viel mitgegeben. Auch wenn er nicht immer viel Zeit hat, aber die Zeit, die er für mich geopfert hat oder die er mit mir verbracht hat, die war immer hochinteressant und wertvoll für mich. Also. Ich würde sagen, ich bin ein Papakind. Natürlich liebe ich auch meine Mutter und das ist klar. Die, die heute noch lebt und um die kümmere ich mich sehr gerne. Aber auch sie weiß es, sie hat mir eine Geschichte erzählt. Als ich noch ganz klein war, habe gerade mit dem Laufen begonnen. Da sind meine Eltern für eine Woche weggefahren und ich war bei meiner Tante in der Zeit. Und als die beiden wiederkamen und meine Mama hat die Arme aufgehalten und ich bin an ihr vorbeigelaufen
und direkt zu,
und
deinem
zu
Papa,
meinem
ja.
Papa. Ja. Das war ganz witzig. Sie weiß das, aber es ist auch nicht schlimm. Wir haben uns trotzdem lieb und das ist überhaupt kein Problem.
Ja, es ist, glaube ich, schon, dass man so im Leben sich auf einen der Eltern, also auf einen Elternteil sich mehr konzentriert als auf den anderen. Und ich begegne echt selten Menschen, die dann sagen, hey, beidseits, also dass beide Elternteile wirklich gleichwertig sind für eine Person. Und in den Zeiten, wo ich jetzt mit dir in dieser Weiterbildung war, habe ich oft von deinem Vater gehört. Und das, was du so erzählt hast, kann ich echt sagen, könnte echt ein richtig cooler Papa gewesen sein. Ne? Allein schon gestern, was du so erzählt hast.
Ja, auf jeden Fall.
Kein normaler Sauerländer war. Ne?
So. Ja, er ist halt, hat auch so seine Probleme gehabt. Ne? Ist als Flüchtling aus Schlesien musste er flüchten. Da war er, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt. Da hat er davon erzählt. Und das hat ihn auch oft bewegt. Und er hat darüber geredet, wo sind die Menschen alle geblieben? Wo sind die alle hin, die ganzen Schlesier? Es sind so viele gewesen, die da geflüchtet sind. Ja, und das hat ihn immer beschäftigt, eigentlich sein ganzes Leben lang. Auf der anderen Seite hat er natürlich, und das sagt er eben auch, er hatte auch irgendwie, vor der Besetzung damals eigentlich ein lasches Leben. Er ist den ganzen Tag im Wald rumgelaufen mit seinem Kumpel.
Laschers bedeutet chillig? Oder
ja,
denn
sie hatten keine
Leben?
Schule. Sie hatten einige Zeit einfach keine Schule mehr. Es hat keine Schule stattgefunden. Und er ist morgens aus dem Haus und irgendwann abends zurückgekommen einfach. Und war mit seinem Kumpel irgendwo im Wald unterwegs, was dann dazu geführt hat, denke ich mal schon, das hat ihn geprägt und er ist dann ja auch irgendwann mal, war sein Wunsch, er möchte so gerne Jäger werden, er will in der Natur unterwegs sein und das hat er dann eigentlich immer so weitergeführt. Er liebte die Tiere, er hat gerne geguckt, viele Fotos gemacht, Bäume und alles drumherum, die ganze Natur, das war ihm sehr wichtig und ich erkenne das auch bei mir, dass ich gerne im Wald unterwegs bin.
Dann kann ich vollkommen nachvollziehen, dass er dir dich sehr geprägt hat und dass er dir sehr sympathischer ist. Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Alles klar, dann würde ich dir noch, du hast ja noch 2 Karten, gell?
Hier ist die nächste. Fällt dir eine Sache ein, bei der du rückblickend denkst, das würde ich nie noch einmal machen?
Geht es so um dieses,
so im Leben.
Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder würde gerne auf diese Erfahrung verzichtet haben. Gibt es etwas in deinem Leben?
Da gibt es gar nichts. Gut, meine erste Ehe, das habe ich dir auch schon mal erzählt, ich bin halt geschieden, das ist halt schief gegangen. Und da ist dann halt auch viel passiert, was nicht toll war. Aber auf der anderen Seite denke ich, ja, du kannst die Zeit sowieso nicht zurückdrehen. Das ist einfach passiert und ich habe meine Erfahrung damit gemacht und einfach was für die Zukunft gelernt daraus. Also ich würde nichts anders machen. Ich würde alles wieder so machen. Zumal, wenn ich meinen Ex-Mann nicht kennengelernt hätte, wären meine Kinder nicht da. Und die liebe ich halt über alles. Und das wäre ganz schlimm. Deswegen, ich möchte sie nicht missen und diese Erfahrung auch nicht. Bei mir ist alles gut, so wie es ist.
Finde ich super. Das ist ein gutes Statement, glaube ich, für viele Menschen, die vielleicht in einer anderen Sichtweise gerade feststecken, wo man wirklich vielleicht sogar ihr Leben reflektieren sollte und daraus was mitnehmen sollte. Ja.
Genau, das ist ja unsere Aufgabe eigentlich. Denke ich schon, dass unsere Aufgabe ist, aus unseren Erfahrungen etwas zu lernen, etwas mitzunehmen, uns zu reflektieren, wie wir in dieser Situation reagiert haben und ob das alles immer so richtig war. Ich denke, das ist einfach also eine gute Lebensaufgabe, statt damit zu hadern und wäre doch alles anders gewesen und das ist alles so schlimm, das bringt niemanden weiter. Am besten ist da der Leitsatz, mach's Beste draus.
Ja, gutes Statement, ja. Eine letzte Karte.
Wenn man vom Aussehen einmal absieht, Was ist der absolut größte Unterschied zwischen Männern und Frauen? Boah, ich glaube, die Unterschiede sind gar nicht groß zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, es gibt keine.
Es gibt ja viele, die dann sagen, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freundin fragen würde, die würde sagen, ey, du bist so ein unordentlicher Sack und ein Chaot hoch 10, findest nie die Schlüssel und so. Ist das so ähnlich bei deinem Mann und dir?
Das stimmt, das ist schon auch so, aber ich denke, das ist ein reiner Zufall. Er sucht auch ständig seine Schlüssel und seine Klamotten und wirft mir dann vor, ich hätte sie verlegt oder sonst irgendwas. Das ist immer ganz witzig. Aber ich denke, genauso gut gibt es Frauen, die ihre Sachen irgendwo liegen lassen und nicht drauf achten und dann hinterher nicht mehr wissen, wo sie sind. Ich denke, wir sind nicht sehr unterschiedlich. Vielleicht hat die Erziehung früher da irgendwas angerichtet, sodass man ja die Kinder so erzogen hat, so typisch. Was weiß ich, der Indianer kennt keinen Schmerz für den Mann.
Ja, ja.
Ne? Und die Frau, die darf
auch ruhig, nicht weinen, gell? So.
Genau, und die Frau, die darf halt auch mal schwach sein. Aber das, wenn wir dadurch nicht beeinflusst wären, durch diese Erziehungsmethoden, ich glaube, wir wären uns sehr ähnlich einfach. Ich denke, das macht keinen Unterschied, ob ich Mann oder Frau bin.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Ich habe mir gestern, nachdem wir essen waren, habe ich mir so Gedanken gemacht, worüber könnten wir eigentlich sprechen. Ne? Und als ich dich damals kennengelernt habe, also in der ersten Schulwoche, ja, habe ich gar nicht gewusst, dass du so eine interessante Pflegegeschichte hinter dir hast. Und dadurch, dass wir Kollegen sind, habe ich mir vielleicht gefragt, ob es für dich vielleicht möglich wäre, über deine Erlebnisse als Pflegefachkraft zu erzählen, warum du diesen Beruf gerne ausübst und welche Besonderheiten du mit in deinen Beruf mitgebracht hast. Weil ich finde schon, dass du einen Unterschied machst zwischen einigen unserer Kollegen und vielleicht kann man dadurch den Menschen, die vielleicht in demselben Beruf sind oder gerne in diesen Beruf reinkommen wollen, so Mut machen.
Ne? Ja, gut, ich könnte mal ganz vorne anfangen. Ich bin eigentlich gelernte Hauswirtschafterin, habe in einem Altenheim in der Großküche gearbeitet. Das wurde irgendwann so langweilig. Gut, und ich war halt auch ein Spätzünder, sodass ich das dann erstmal durchgezogen habe, da die Lehre, und habe dann auch noch ein paar Jahre dort gearbeitet. Habe aber dann irgendwann gemerkt, boah, das ist nichts für mich eigentlich. Ich stehe da hinter den Töpfen in der großen Küche und habe eigentlich nur Kontakt zu 2, 3 Kollegen und ansonsten die Welt um mich herum könnte untergehen, ich würde es nicht merken.
Ja, weil man in so einer Bubble wohnt, gell? Also genau. Man ist in so einer…
Wie in so einer Blase, ja. Man kommt aus der Großküche da nicht raus und geht dann mal zum Rauchen hinters Haus. Also ich habe früher noch geraucht.
Du hast früher geraucht? Oh, ja. Das konnte ich mir gar nicht glauben. Ne?
Ja. Und aber ansonsten hatte man mit der Umwelt nichts zu tun. Beim Essen verteilen ist es dann mal vorgekommen, dass ich dann halt mit den Bewohnern zu tun hatte und habe dann gemerkt, dass ich da einen guten Draht zu habe zu den Leuten und die sind oft zu mir gekommen, wenn sie irgendwas wollten, irgendwas brauchten. Und dann war es so, dass ich gefragt wurde, tatsächlich von der Leitung, ob ich nicht mal Lust hätte, in der Pflege mitzuarbeiten, einfach mal da einen Tag zu hospitieren. Und da habe ich festgestellt, meine Güte, das macht richtig Spaß. Und diese Vorbehalte, ja, dass man da halt, was weiß ich, die Leute dann waschen muss und
muss man ja auch, ne?
Vorlagenwechsel und das alles, das waren für mich irgendwie, da hatte ich so Hemmungen. Die konnte ich aber sehr schnell, sehr gut ablegen, was ich nicht geglaubt hätte. Und ich war dann voll drin in der Pflege. Ja gut, dann habe ich aber irgendwann auch den Arbeitgeber gewechselt, in ein Altenheim gewechselt, als ungelernte Kraft habe ich da gearbeitet. Ja, da habe ich irgendwann festgestellt, das wird ganz schön krass, das ist ganz schön stressig. Ob das nur da so ist, habe ich mich gefragt. Und dann habe ich halt nochmal den Arbeitgeber gewechselt, war in einer ambulanten Pflege. Das habe ich auch 3 Jahre gemacht. Aber auch da, die Zeiten waren so knapp bemessen, dass ich da immer eine Stunde oder anderthalb drangehängt habe. Und die Chefin hat halt nicht eingesehen, mir das zu bezahlen. Das war halt, ja gut, ein bisschen meine eigene Schuld. Ich hätte auch einfach da durchrennen können, wie am Fließband. Dann hätte ich das in der Zeit geschafft. Aber
ja,
das,
klar.
Das war nichts für mich. Ich konnte so nicht nach Hause gehen. Ich war dann unzufrieden und habe gedacht, mein Gott, so kann man doch mit den Leuten nicht umgehen. Man kann doch nicht einfach reinrennen, seine Arbeit machen, wieder rausrennen und zum Nächsten.
Ja.
Da habe ich mich gegen gesträubt. Und
also
das,
rein moralisch und ethisch war das für dich
ja,
eine
einfach, ja,
schwierige
ich,
Geschichte.
Das war für mich ein schlimmes Gefühl einfach.
Ja.
Ich fand es schrecklich, ich konnte das so nicht. Na, deswegen habe ich das noch eine ganze Zeit lang so gemacht und habe dann halt mir die Stunden da irgendwie ans Bein gehängt. Das war dann auch egal. Aber man wird dann ja natürlich auch unzufrieden, ne, wenn man viele Überstunden macht, die man nicht bezahlt bekommt.
Mhm.
Habe es dann nochmal versucht, habe nochmal ein anderes Altenheim gewechselt. War da in der Gerontopsychiatrie. Was ich auch sehr spannend fand und die Zeit möchte ich auch nicht missen. Diese Erfahrung, die ich da die ganze Zeit gemacht habe, die möchte ich auch nicht missen. Das war auch zu Anfangs richtig gut und ich habe echt gemerkt, dass ich mit einfachen Dingen da die Leute irgendwie zufriedenstellen konnte. Heißt also, sie ausgeglichen waren, hatten Spaß und das war richtig schön und harmonisch. Ja, und dann kam es dazu, dass da Pflegekräfte eingespart werden mussten. Warum auch immer, kann man nicht sagen. War ein kirchlicher Träger.
Ja.
Und ich konnte das nicht mehr leisten, was ich getan habe und es war stressig, es wurde stressig und das hat sich auf die Leute übertragen tatsächlich. Die waren dann auch gestresst, die Bewohner, und es wurde wirklich unerträglich. Da hatte ich aber meine Ausbildung auch schon angefangen und 2010 war das, ja. Und dann hat eine Kollegin aus der Klasse mir gesagt, Mensch, komm zu uns, das ist viel besser, das wird dir besser gefallen.
Mhm.
Ist Beatmungspflege. Und ich habe gesagt, mein Gott, ich habe von Beatmung überhaupt keine Ahnung, das kann ich nicht machen. Nachher bringe ich noch jemanden um oder so, aus
ja,
Versehen.
Ja,
das
man
will
denkt
ich
immer,
nicht.
Das ist so eine riesen Wissenschaft.
Das ist
also.
Ein Wahnsinnsding, ja. Ich hatte echt ein bisschen Respekt davor. Oder was heißt viel Respekt. Aber gut, ich habe mich darauf eingelassen, weil ich ja mal wieder unzufrieden war, wie es gelaufen ist da in der Pflege, in der Altenpflege und Gerontopsychiatrie. Und dann habe ich gewechselt tatsächlich. Und ziemlich schnell festgestellt, boah, das ist hier richtig klasse. Hier hast du mehr Zeit für deine Leute. Ja, dann flossen so Therapiemöglichkeiten ein. Ja, du kannst das machen, du kannst basale Stimulationen machen. Ja, nach Bobat und ja, die ganzen Sachen, die dann auch zusammenkommen da. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, sodass ich so ganzheitlich für meinen Patienten da sein konnte.
Mhm.
Ich ihn gepflegt habe, versorgt habe, aber auch noch Zeit für ihn hatte und ihm Gutes zukommen lassen konnte. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und da bin ich eigentlich auch bei geblieben jetzt, habe meine Ausbildung da erfolgreich beendet und dann, ja, den Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung, dann Pflegeexperte Wachkoma und jetzt ja mit dir zusammen im Kurs Therapeutin für neurologische Pflege möchte ich werden. Und das ist das Ding. Dann hat mir mein Arbeitgeber, ja, der bezahlt es halt und ja, gibt mir dann freie Hand. Ich kann dann, ja, hab auch schon in der Vergangenheit Fortbildung gegeben, werde dann Weiterbildung geben können. Was die Sache auch noch interessanter macht insgesamt. Ne? Wenn man mehrere verschiedene Bereiche eigentlich abdeckt, dann bleibt es einfach spannend und ich lerne immer was dazu. Das ist schön.
Was würdest du sagen, so im Allgemeinen, was macht eine gute Pflegekraft für dich aus? Also du hast jetzt ziemlich viel gesehen, ziemlich viele Bereiche durchlebt. Es gibt solche und solche Menschen mit verschiedenen Charakteren, aber deshalb heißt es ja nicht, dass derjenige oder derjenige schlecht oder gut ist, aber rein als Pflegekraft, welche Eigenschaften und welche Sachen sollte man in diesem Beruf mitbringen für dich?
Ja,
was macht für dich das aus?
Das Allerwichtigste, finde ich, ist die Empathie. Und dass die Menschen ja nicht als, ja, wie soll man sagen, nicht als Patienten oder Kunden gesehen werden, sondern gleichberechtigt mit dir sind. Du stehst mit ihnen auf einer Stufe und solltest sie auch so behandeln. Das ist bei meinen Wachkoma-Patienten so, die ich betreue. Ich rede mit denen ganz normal wie mit jedem anderen. Ich bekomme, naja, minimal Antwort, manchmal gar nicht, aber es ist egal. Ich finde, das steht den Leuten zu. Ich kann ja nicht beurteilen, bekommt er das mit, was ich ihm sage oder nicht. Deswegen muss ich auf jeden Fall anständig mit diesen Menschen umgehen und sie auf gleicher Höhe, ihnen auf gleicher Höhe begegnen. Das finde ich ganz wichtig für jede Pflegekraft. Das
total,
muss so sein.
Total,
ja.
Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, stimmt. Also in der Gesellschaft hört man ja immer, dass die Pflegenden eigentlich nur zum Waschen da sind und Medikamentengabe und Toilettengänge da sind, ja. Würdest du das bestätigen?
Auf gar keinen Fall. In erster Linie steht die Empathie. Und ja, dass man das gerne macht. Also man muss seine Mitmenschen lieb haben. Also im Prinzip ein ja. Menschenfreund sein, um diesen Beruf ausüben zu können. Medikamentengaben, Lagerungen, Toilettengänge sollten Nebensächlichkeiten bleiben. Ja. Sie sind nicht so wichtig.
Was würdest du sagen, was machst du denn persönlich als Individuum in der Pflege anders als die anderen? Ich meine, du hast einen leichten Ruf bei dir in der Firma, ne? Die Wachkoma-Flüsterin, was ist das? Was ist so dein Lebenselixier oder was ist dein Geheimnis da? Wie gehst du davor? Was denkst du, warum die Menschen wirklich so auf dich reagieren, wie sie reagieren?
Ja gut, ich denke, dass es von meiner Sorte auch noch viele, viele weitere Menschen gibt, ja. die eine Sichtweise haben. Und von daher, ich bin im passenden Beruf gelandet. Ich bin da gelandet, wo ich hingehöre. Mhm. Das ist mein Gefühl einfach, das gibt mir Sicherheit und ja, dadurch habe ich auch eben Spaß an der Arbeit, weil ich weiß, ich bin da genau richtig und nirgendwo anders. Mhm. Ja. Denke, das ist es einfach. Klar, jede Pflegekraft setzt einen Schwerpunkt. Ne? Was natürlich auch wichtig ist, ne? Dass die Menschen vernünftig, sauber gepflegt sind. Mhm. Dass sie keine Schmerzen haben, ganz wichtig. Und da haben manche einen anderen Schwerpunkt einfach. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Das ist gut so. Dadurch wird eigentlich alles abgedeckt in einem Haus. Genau. Ne? Ich habe halt Kollegen, die sehr auf Sauberkeit bedacht sind, das ist auch gut so, dann habe ich andere Kollegen, die, keine Ahnung, die gerne mit den Leuten unterwegs sind und da ihren Schwerpunkt setzen. Andere gucken genau die Lagerungen, dass sie exakt sind, dass nichts wehtut und dass nichts überstreckt wird oder dass keine Dekubiti entstehen. Ja. Die setzen da den Schwerpunkt und ich habe eben meinen Schwerpunkt da, die Leute gerne auch in den Arm zu nehmen und da irgendwie vielleicht psychisch tätig zu sein, keine Ahnung.
Du hast mir ja erzählt, du bist ja nicht so der Papiermensch, ja, so genau. Bürokratie ist so dein künstlicher Feind, sage ich mal.
Ja, das ist so.
Und diese Tatsache, dass du die Patienten jetzt beispielsweise in den Arm nimmst und irgendwelche Besonderheiten machst, das ist jetzt, denke ich mal, für Leute so, die außenstehend sind, schwierig zu verstehen. Also quasi umarmst du dann die Leute einfach so oder in welche Art und Weise gibst du deinen Patienten und deinen Schützlingen so deine Nähe? Wie passiert das bei dir?
Ja, da ich so bemerkt habe im Laufe der Zeit, seitdem ich mit den Menschen im Wachkoma zu tun habe, ist mir aufgefallen, dass man ihnen sehr nahe kommen muss, wenn man sie erreichen will in irgendeiner Weise. Also wenn man, damit sie spüren, dass man da ist, muss man ihnen sehr nahe kommen. Deswegen ist es oft so, dass ich gerne mal den Arm um sie lege und dann ihnen sehr nah ans Ohr gehe und mit ihnen spreche. Dann arbeite ich auch gerne mit den Händen, also sprich basale Stimulation und Modellieren, dass sie ihren Körper erfahren. Und das mit Ruhe und nicht gestresst. Rede normal mit ihnen, wie sich das gehört. Und begrüße sie und verabschiede mich von ihnen, sodass sie es
wie
tatsächlich merken.
Menschen, ne? So der ja, genau. quasi vor Ort ist.
Ja, mit Initialberührung, ne? Das kommt aus der basalen Stimulation. Finde ich ganz wichtig, dass man da gewisse Regeln beachtet. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die manchmal unruhig im Bett liegt. Das merkt man, sie ist soweit vegetativ stabil, sodass sie das erkennbar machen kann. Mhm. Durch ihre Körperspannung, durch ihren Puls, das Pulsoxy steht ja da, und ihre Atmung. Also man bemerkt, wenn sie gestresst ist. Und dann hilft es manchmal einfach, ich setze mich so halb aufs Bett, nehme sie in den Arm und sag ihr einfach nur, hallo, was ist denn mit dir los? Was hast du heute? Geht's dir nicht gut? Oder ich setze mich dann still daneben so einen Moment und berühre sie einfach nur. Und ich habe das Gefühl, dass einfach nur die Berührung sie beruhigt. Mhm. Ja, sie stellt dann fest, ich bin nicht alleine. Und der jetzt da bei mir ist, der will mir nichts Böses, nimmt mich in den Arm. Ja. Und das macht immer viel aus, finde ich. Und ich denke, dass sie das spürt.
Ich finde auch, du hast so eine Ausstrahlung, so wenn ich jetzt beispielsweise in so einem Pflegebett liegen würde und Du wärst jetzt so meine Pflegekraft, die mir so den Tag mit mir verbringt, würde ich da echt mich eher öffnen. So. Weil du strahlst halt so eine gewisse Ruhe und Zufriedenheit aus. So, wenn ich dich schon begegne, so, dann stehst du schon so mit richtig breiten Grinsen ein bisschen.
Ich kann nicht anders.
Ja, ja. So irgendwie und bist halt einfach immer positiv irgendwie durch den Tag unterwegs. Natürlich ist nicht alles positiv so im Alltag, so, aber hey, das ist das, was du wirklich gut kannst und dass du dann Sabinchen genannt wirst, ja, das ist einfach.
Obwohl ich 1,86 bin, ja. sagt man gerne Sabinchen zu mir. Und warum trotzdem, auch immer.
Ja, weil du halt so einfach so eine liebe Person bist und ich glaube einfach durch deine Ruhe und durch deine, also man merkt halt einfach, dass du jemandem Gutes tun möchtest. Also wenn ich dir jemals auf die Straße begegnen würde und ich wäre jetzt beispielsweise nicht mit dir befreundet oder so oder bekannt, dann würde ich genau wie diese Joggerin heute Morgen an uns vorbeigelaufen ist, genauso anfangen zu lächeln, weil ich glaube, die ist schon wegen dir da so in diese lächelnde Stellung gegangen. Also, so, das war mein Statement dazu.
Ja. Vielen Dank für dieses nette Kompliment.
Hey, super, ja. Super gerne. Ich bin super dankbar, dass du bei mir im Kurs bist. Du hast mich damals sehr beeindruckt bezüglich einem deiner Patienten, weil du halt sehr, sehr umsichtig mit deinen Leuten arbeitest. Also du hast eine sehr, sehr gute Auffassungsgabe, sage ich mal, bezüglich der Zustände der Patienten an sich, ja. Und du hast da einen Patienten gehabt, der in einem Locked-In-Syndrom war, ja?
Der kam im Wachkoma zu uns, war nicht ansprechbar, hat durch uns durchgeschaut, also da war irgendwie gar nichts.
Wie hast du denn gemerkt, dass es doch etwas war?
Ja, also ich muss sagen, ich war ja 6 Wochen lang war vor mir jemand anders da zur Pflege. Natürlich, der Patient war immer super gepflegt und da konnte man auch wirklich gar nichts sagen. Und dann bin ich zu ihm gekommen und wie ich das eben immer so mache bei meinen Wachkoma-Patienten, ich rede normal mit denen. Dann, wenn ich pflegerische Sachen durchführe, informiere ich meine Leute natürlich, meine Patienten und bahne die Bewegung an. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass er mitgemacht hat.
Also quasi, hättest du so ein Beispiel, weil ich habe ja auch vakuumatöse Patienten bei mir, wo manche Kollegen vielleicht sagen, hey, sie bekommt was mit, aber ich habe so oft das Problem, das richtig zu diagnostizieren oder festzustellen, dass es halt wirklich so ist. Ja, also hast du
ja,
da ein Beispiel?
Das hängt einfach an mehreren Dingen, denke ich. Daran, dass zum Beispiel der Blickkontakt sich verändert. Also bei ihm war es einfach so, dass ich dann gesagt habe, so, ich drehe dich jetzt auf die rechte Seite und habe halt gespürt, das geht sehr leicht. Komisch. Und dann habe ich ihm ganz langsam ein neues T-Shirt anziehen wollen und habe ihm die Öffnung des T-Shirts vors Gesicht gehalten, dann hat er geguckt und hat seinen Kopf gehoben. Und von da an wusste ich.
Das heißt aber nicht so richtig gehoben, sondern
leicht.
Leicht,
ne? Leicht gehoben. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, der weiß, was jetzt hier passiert und der kriegt das voll mit. Der kann sich nur irgendwie nicht nach außen äußern.
Ja.
In irgendeiner Weise. Und ich habe dann tatsächlich mit ihm geübt und ihn auch auf die Bettkante gesetzt, obwohl er überhaupt keine Körperspannung hatte. Aber das war ja klar, er hatte ja extrem Muskelabbau gehabt zuvor. Er war in der Reha eine Zeit lang, ich glaube 6 Wochen. Und da hat er sich nur übergeben und es ging ihm dreckig. Und da wurde er nicht mobilisiert, es wurde eigentlich gar nichts mit ihm gemacht. Und
wofür ist man dann in Reha, ne? So,
ja, also ist irgendwie komisch, aber
ja.
Nun, war halt so. Und ich habe ihn dann immer mehr mobilisiert einfach. Ich habe ihn viel modelliert, damit er weiß, wo alles ist. Das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung überhaupt, um sich bewegen zu können. Und bin jeden Morgen rein, immer wieder und habe immer wieder festgestellt, dass immer mehr kommt. Natürlich haben wir auch sedierende Medikamente langsam ausgeschlichen, sodass er auch irgendwie der Wachheitsgrad sich verbessert hat. Ja, und dann kam einfach immer mehr und und das Schöne war ja, dass er am Ende ohne Kanüle und zu Fuß in seinen Turnschuhen da unser Haus verlassen hat. Das war einfach großartig und ich glaube, sowas wird mir nie wieder passieren, aber es war großartig. Und ich habe heute noch Kontakt zu ihm.
Mhm. Ich hoffe, das ist kein Einzelfall. Also ich meine, wir arbeiten ja mit diesen Menschen, es gibt so viele von denen, ja, so, und ich hoffe einfach inständig, dass du dein Wissen da so mehr und mehr mitteilen kannst diesbezüglich, weil auch wenn du das jetzt so sagst, hey, das war jetzt ein Einzelfall, vielleicht passiert das nicht.
Ja,
warum nicht?
Weil das extrem ist, ne? Das ist schon extrem von diesem Zustand, ja, dann wieder in diese normale Wachheit zu kommen. Aber es gibt ja auch verschiedene Einstufungen, denke ich, ganz viele. So viele, wie es Wachkoma-Patienten gibt, gibt es auch Einstufungen. Ich habe auch welche dabei, da stelle ich jetzt fest, dass sie anfangen, Blickkontakt herzustellen. Das dauert halt manchmal lange.
Ja.
Und da passiert halt auch was, es verbessert sich auch was oder verändert sich,
sehr beeindruckend,
wie man es nimmt. Und von daher, das sind alles Verbesserungen, diese Kleinigkeiten auch. Und da versucht man einfach weiterzumachen und ja, mehr rauszukitzeln, um zu sehen, ob da noch mehr passieren wird. Das ist auch irgendwie interessant, hochinteressant.
Ja, sehr beeindruckend. Also wie gesagt, wenn ich das höre, glaube ich, es gibt auf jeden Fall Hoffnungen und Möglichkeiten, dann noch einiges mehr zu machen.
Ja.
Wenn es schon aus so einem Extremfall ein so guter Fall entsteht, ne, ohne Kanüle rauszugehen, in Turnschuhen, das ist schon was Beeindruckendes.
Das war also ganz toll. Und die Familie war halt auch dabei. Die haben, ja, nachher durfte er halt auch essen und trinken. Und dann haben sie ihm natürlich immer alles das Beste gebracht. Und seine Freundin, die noch gar nicht lange mit ihm zusammen war, das hat mich auch sehr beeindruckt. Die war ein Vierteljahr mit ihm zusammen, als dieser schwere Unfall passiert ist. Er ist mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Kopf gefallen. Und dann kam er in diesen Zustand. Und sie ist bei ihm geblieben. Und dann, kurz bevor er unser Haus verlassen hat, hat er ja draußen, haben wir ihm Rosen mitgebracht, hat er ihren Heiratsantrag gemacht. Und ich bin zur Hochzeit eingeladen.
Also
das ist
direkt
großartig.
Nachdem er gesund, also wieder laufen konnte?
Ja, genau. Kurz bevor er das Haus verlassen hat, hat er ihren Heiratsantrag gemacht. Fand ich ganz großartig.
Und jetzt sind die verheiratet, ne?
Nee, noch nicht. Ich habe eine Einladung im November.
Ah, wir sind ja nicht wenige jetzt, sage ich mal, in Deutschland, so, also die Pflegekräfte, die mit solchen Patienten arbeiten, ja.
Das stimmt.
Was würdest du denen raten in Bezug auf solchen Patienten? Gibt es irgendeinen Rat, den du denen geben kannst, damit die doch noch, also ich hatte auch Zeiten gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, da wird nichts kommen bei manchen Patienten und dennoch hatte ich doch Wesensveränderungen gespürt.
Ja. Ich finde es wichtig, dass man immer mit allen Sinnen schaut, was passiert da jetzt gerade, wenn ich mich mit dem Patienten beschäftige. Finde ich ganz wichtig. Ich finde es wichtig, dass man sich immer weiterbildet. Man kann sein ganzes Leben lang was lernen. Und dass man viele Kurse besucht, so wie diesen hier, ne? Diese Weiterbildung. Sich viel Wissen aneignet und dann unterschiedlichste Therapien auch anwenden kann. Was heißt Therapien anwenden nicht, aber Auszüge
Maßnahmen,
daraus.
Ja
genau. Um den Leuten zu helfen, finde ich ganz wichtig. Und man sollte immer auf die Barrikaden gehen, wenn man keine Zeit hat für die Leute und im Stress ist. Es immer Stress gibt und man das nicht mehr tun kann und man die Leute dann da sich selbst überlassen muss. In diesem Zustand, das darf nicht sein. Also Pflegekräfte brauchen mehr Zeit.
Und diese Zeit können wir bestimmt auch anfordern. Ne? Also
die müssen wir einfordern.
Ja,
wir müssen uns wehren, wenn da irgendjemand herkommt, der unbedingt da mit diesem Schaden und mit diesen schlimmen Geschehnissen für die Menschen da Geld machen will, dann müssen wir auf den Tisch hauen. Das dürfen wir auch.
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein ganz gutes Ende. Ich bin halt immer so verwundert, dass wir alle diese, also als Pflegekräfte, wenn ich jetzt dieses Wort an die Pflegekräfte richten darf, wir haben alle irgendwie Zeitmanagement-Probleme. Wir haben irgendwie immer Zeit im Nacken und oft wird dann halt gesagt, nee, wir haben keine Kohle dafür, keine Kohle. Und klar, wir wollen alle gut bezahlt werden, aber das ist jetzt nicht die Lösung. Ne? Also ich verstehe halt oft nicht, warum man einfach so für die Rechte seiner Schützlinge nicht einsteht und auch nur für seine eigene. Ich meine, wenn wir dann irgendwann unsere Prinzipien verkaufen, ne, und dann irgendwann sagen, hey, das wird eh nichts, dann hätte es sein können, dass dein Patient nie wieder aus dem Bett aufgestanden wäre und nie heute ein eigenes, eigenständiges Leben gehabt hätte und im November Hochzeit feiern könnte. Ne? Ja. Und ich finde, es ist halt einfach notwendig, seine Prinzipien bei sich zu behalten. Ja. Und da glaube ich, dass viele Pflegekräfte damit auch glücklich sein könnten. Ja.
Bleib deinen Prinzipien treu und lass dir nichts gefallen in Bezug auf, keine Ahnung, Zeit kürzen und mehr Arbeit. Ja, das ist gut.
Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, das wollte ich dich gerade eben fragen, ob es dir Spaß gemacht
hat. Auf jeden Fall.
Ja, und wir würden noch gerne für unsere Schule, die uns heute den Raum zur Verfügung gestellt haben, ich würde gerne dann eine kurze Werbung darüber machen. Das ist eine Weiterbildungsschule, sage ich mal, wo man sich zu allen möglichen Arten der Pflege weiterbilden kann. Die heißt DGPW, befindet sich im Standort eigentlich München und Ulm, glaube ich.
Mhm. Und ja, hier Neu-Ulm. Mhm.
Genau. Und ich muss halt sagen, die meisten Lehrer oder fast alle Lehrer hier, die vor Ort sind, sind einfach begeisterte, arbeitstüchtige und einzigartige Pflegekräfte und Therapeuten und Ärzte und
ja, weiß was. Das kann ich nur bestätigen. Ganz tolle Dozenten hier.
Wenn ihr persönlich Interesse habt und ihr einfach festgestellt habt, dass ihr in eurem Alltag, Pflegealltag stehen geblieben seid und ihr braucht eine Motivation in einer Art und Weise, die wir hier eigentlich wirklich gut bekommen, dann meldet euch gerne bei dieser Schule. Ich werde in der Beschreibung werde ich die Internetseite nochmal verlinken. Da könnt ihr euch die Informationsangebote und die Schulungsangebote mal anschauen und betrachten. Ja, würdest du das so bestätigen?
Auf jeden Fall. Alles auf jeden klar. Fall.
Danke sehr und bis irgendwann.
Tschüss.